Guten Abend, liebe Geschwister. Das ist ja eine schöne Sache, dass wir wenigen Leute uns hier zusammenfinden dürfen, aber es sind alles Gottbegeisterte und Gottbegeisterte, die hier sitzen. Und das ist das Schöne. Ich bin ja erst viel später dazu gestoßen, zu diesem Kreis hier. Ich habe am Anfang immer wieder gedacht, ja, ich armer Tropf, wie soll ich bei diesen frommen Leuten mich da eingliedern können? Aber es ist wohl doch ganz gut gegangen, habe ich so den Eindruck. Ja, und ich war letztes Jahr im August hier. Es war eine schöne Gemeinschaft anstelle vom Juni, der ausgefallen ist. Und ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf und dass ich auch ein paar dieser Vorträge, die jetzt ausfallen, ersetzen darf. Ja, es ist schon etwas Eigenartiges, wenn der Johannes Ullmann nicht am Klavier sitzt und spielt und seine Melodien da auswendig spielt, das mich also jedes Mal fasziniert, dass sowas möglich ist. Und auch der Werner Schäffert, habe ich mich auch irgendwie so drauf gefreut auf ihn, der hat so tiefgründige Sachen gehabt, ja. Und der Martin Knauf erst recht, muss ich dazu sagen, dem es ja auch nicht so gut geht. Und ja, alle sind sie weg. Eines Tages müssen wir auch gehen. Wir sind nicht alle, aber einige sind ja auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Aber wir warten auf unseren Herrn und hoffen auch, dass wir vielleicht auch das noch erleben, dass der Herr seine Gemeinde bald zu sich holt. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin. Aber wissen tun wir es letzten Endes doch nicht, wann er wiederkommt. Das mag für die Wiederkunft für heute genügen. Da gibt es noch, also gäbe es noch einige andere Dinge dazu zu sagen. Ja, jedenfalls will ich jetzt anfangen einfach und mit einem Wort, das ich da und dort schon mal gesprochen habe oder den Vortrag gehalten habe, und wollen wir einfach einsteigen jetzt in unsere Konferenz, in unsere Bibeltage. Und noch einmal, es ist mir eine große Freude, dass wir hier zusammen sein dürfen. Mein Thema heute Abend lautet 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, Nachahmer des Paulus, wie auch ich Christi Nachahmer bin. So, noch einmal. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich habe schon hin und wieder mal über Epheser 5, Vers 1 gesprochen. Dort steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes sollen wir also sein. Aber es gibt noch eine weitere geistliche Nachahmerschaft, nämlich das Nachahmen des Herrn, Jesus Christus. Ganz erstaunlich, und auch das Nachahmen des Paulus. Es ist für mich und jeden, der die Bibel liest, eine besondere Tatsache, dass man Paulus nachahmen soll. Und das steht nicht nur an dieser genannten Stelle, sondern auch an anderen. Und eine weitere erstaunliche Tatsache: wir sollen Christus so nachahmen, wie es uns der Apostel Paulus vorgelebt und vorgemacht hat. Und zwar nicht Jesus im Fleisch natürlich, sondern Christus im Geist sollen wir nachahmen. In seinem Denken, in seiner Gesinnung. Hier steht das Wort Mimetes, das wir alle vom Begriff Mimik her kennen. Wir sollen so nachahmen, dass man merkt, dass wir in den Gedanken Christi und des Paulus zu Hause sind, und sowie in dessen Lebensführung des Paulus. Wenn man einen anderen nachahmt, muss man ihn natürlich kennen, ist ja logisch. Deshalb schreibt Paulus in Bezug auf die Jesus-Erkenntnis, Philipper 3, Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Da steht noch mehr in diesem Vers, aber das lese ich nicht mehr. Denn es geht darum, ihn, Christus, zu erkennen. Aber hier steht eigentlich nur kennen, nicht erkennen, kennen. Aber das ist so, wie wenn man einen Menschen kennenlernt. Man lernt ihn kennen. Man will ihn aber eines Tages einfach näher kennenlernen, tiefer kennenlernen, so auch bei Jesus. Also ich habe gesagt, das reicht nicht. Ich will Jesus tiefer kennenlernen. Und hierfür benutzt das Neue Testament den Begriff Epignosis, Erkenntnis. Ich will Jesus einfach tiefer erkennen. Und das sagt uns Paulus in Epheser 4, Vers 13. Nach dieser Stelle sollen wir durch die vom Herrn gegebenen Brüder, damit sehen wir auch, wie wichtig die Brüder sind, durch die vom Herrn gegebenen Brüder alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Damit, habe ich jetzt gerade schon gesagt, wird auch aufgezeigt, wie wichtig die Brüder sind, die uns das Wort austeilen. Und dann sollen wir auch Paulus als Vorbild erkennen. Da schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 10. Und das ist eine Grundlage der Paulus-Nachahmung. Du aber, Timotheus, bist genau gefolgt. Hier steht ein anderes Wort, ist nicht so wichtig hier. Du auch bist genau gefolgt meiner Lehre, meinem Betragen, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, aber auch meinen Verfolgungen und meinen Leiden. Das sind 9 Stücke. Da hat jedes ihre eigene oder jedes Stück seine eigene Bedeutung und Aussage. Timotheus war das geistliche Kind von Paulus. Und keiner hat Paulus so erkannt und gekannt wie er. Und keiner ist ihm so gefolgt wie er. Was Paulus an ihn schreibt, kann Wegweiser für uns sein und soll auch Wegweiser für uns sein. Dass wir erfassen und verstehen, was es heißt, Christus und Paulus nachzuahmen bzw. nachzufolgen, dazu dienen unsere Zusammenkünfte und unsere Gottesdienste. Es ist ja das Manko der Christenheit, dass sie den Auftrag des Apostels Paulus nicht erkannt hat. Auch viele, viele Evangelikale nicht. Man könnte meinen, der Protestantismus stagniert in seinem überkommenen und, wie ich meinte, teilweise auch überholten Denken. Man vertritt ein Mischevangelium, gespeist aus den 4 Evangelien, dem Gesetz und der Paulus Botschaft. Und da gehört auch noch dazu die Werke, von der wir heute Abend Einleitung beim Essen gehört haben. Ich kann immer nur wiederholen, was in Apostelgeschichte 15, Vers 1 und die folgenden Verse steht. Da gab es ja schon eine große Gemeinde in Antiochien. Und dann kamen Brüder aus Judäa und sagten, wenn ihr nicht beschnitten werdet, könnt ihr nicht errettet werden. Dann gab es ein Wortgezänk, was denn nun richtig sei, für die Gläubigen aus den Nationen. Und dann beschloss man, nach Jerusalem hinaufzugehen zu den Aposteln, um mit ihnen zu reden. Und sie schickten Paulus, Barnabas und noch ein paar andere. Aber auch hier gab es dann eine große Diskussion, bis Petrus erzählte, was er mit Cornelius erlebt hatte. Dann haben Paulus und Barnabas berichtet und schließlich spricht Jakobus, der Bruder des Herrn, das Schlusswort. Und er hat in kurzen Worten gesagt, jetzt ist Israel beiseite gesetzt und es läuft die Zeit der Nationenchristen. Das ist unsere Zeit noch. Israel beiseite gesetzt und es läuft die Zeit der Nationenchristen und danach wird die verfallene Hütte Davids wieder aufgebaut werden. Darauf einschieben, habe ich da ein Wort da und dort schon mal fallen lassen. Also ich würde sagen, ich bete täglich dafür, dass das Haus Davids wieder ersteht. Genau das sagt nämlich dieser Vers. Wenn das bekannt wird, dann laufen die Dinge ganz, ganz schnell voll dem Ende entgegen. Wir wissen sehr viel in Israel darüber, aber das Oberrabbinat hält die ganze Information zurück. Ich könnte mir vorstellen, wenn die mal unter Druck kommen, nicht wie heute, unter Druck, dann werden sie schon darum bitten und ringen. Aber das war jetzt ein Einschub. Es gibt heute auch viele prophetische Konferenzen und bei manchen meine ich, die wissen nichts anderes, als über Endzeit zu reden. Aber da fällt weitgehend der prophetische Blick für die Dinge unserer Zeit, für die 2000 Jahre der Nationengemeinde. Vielleicht öffnet Gott noch dem einen oder anderen die Augen. Ich weiß es nicht. Aber das ist die Situation. Heute ist die Nationengemeinde dran, so wie sie Paulus gepredigt hat. Sie wird dann ihren Abschluss in der Entrückung finden. Das wollte ich einfach noch an den Anfang stellen. Und nun einige entscheidenden Schriftstellen hinsichtlich der Nachahmung des Apostels Paulus. Das sind 6 Stellen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn. Da steht aber der Herr an der zweiten Stelle. Das ist das Sande. Nicht, dass Jesus unwichtig wäre, sondern das einfach so, wie es gemacht werden soll. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal, mit Freude des Heiligen Geistes, auch das gehört dazu, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zum Vorbild geworden seid. 1. Korinther 11, Vers 1, unser Predigtext. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. 3. Stelle, 1. Korinther 4, Vers 16. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer. Und Vers 17 einfach noch dazu. Er, Timotheus, wird euch erinnern an meine Wege, die in Christus sind. Gleich wie ich überall in der Gemeinde lehre. 4. Stelle, 2. Thessalonicher 3, die Verse 7 und 9. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, auf dass wir uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmen. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, die all so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild ab. Das sind wir alle hier. Noch einmal, lese ich euch noch mal vor. Philipper 3, Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, Schwestern gehören dazu, und seht auf die, die alle so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Philipper 4, Vers 9. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 5 oder 6. Ich check schon. Was ihr auch empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Noch einmal. Was ihr auch empfangen und gehört und an mir, Paulus, gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Seht, liebe Geschwister, auch das füge ich ein. Wenn wir Paulus nachahmen, ist der Gott des Friedens auch bei uns. Erstaunliche Worte. 1. Korinther 11, noch einmal. Seid meine Nachahmer, wie ich auch Christi Nachahmer bin. Christus nachahmen wie Paulus? Man könnte fragen, ist denn Paulus wichtiger als Jesus? Wenn hier stehen würde, ahmt Jesus nach und auch ich, Paulus, ahme Jesus nach, dann würde in der Christenheit etwas passieren. Es würde eine Flut von Literatur entstehen, wie man Christus nachahmt. Damit ist natürlich der irdische Christus gemeint. Der Reliquienhandel würde auch im Protestantismus blühen. Nicht, aber man würde versuchen, Jesus nachzuahmen, von seinen Sandalen angefangen bis zu seinem Bart. Ja, sehen Sie, da hat der Heilige Geist einen Filter eingebaut. Dieser Filter ist Paulus und seine Botschaft. Er hat sozusagen kanalisiert, dass nichts in die falsche Richtung läuft. Darum geht es nämlich. Und dann schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 16, nunmehr kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische. Wenn wir aber Christus nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Also es geht nicht ums Fleisch. Wir kennen jetzt Christus nicht mehr nach dem Fleisch und müssen auch nicht nachforschen, welche Körper- oder Schuhgröße er hat. Wenn wir kennen Christus jetzt nur noch als den Gekreuzigten, so steht es in 1. Korinther 2, Vers 2 und in 1. Korinther 1, Vers 23. Das Kreuz ist die Schnittstelle zu seinem Fleisch. Was davor war, muss uns nicht in die ganze Tiefe interessieren. Es geht in der Nachahmung um den geistlichen Christus, um den geistlichen Herrn, um das geistliche Haupt. Es geht um seine Gesinnung, um seinen Gehorsam, um seine Liebe und anderes mehr. Zum besseren Verständnis. Es gibt in der Kirchengeschichte die sogenannte Imitatio Christi. Das ist die Nachahmung Christi. Und wo immer ich über solche Leute in der Kirchengeschichte gelesen habe, da hat sich in mir ein ungutes Gefühl entwickelt. Da fehlt irgendetwas. Ob es die Neuzeugung von oben war, vermutlich. Ja, doch sehen wir weiter. Ich möchte weit zurückblenden, 30 Jahre und mehr zurück. Ich möchte zurückblenden zu Basilea Schlink, bekannt unter dem Namen Mutter Basilea, die Begründerin der Marienschwestern in Darmstadt. Das ist ja für uns alle noch ein Begriff, denke ich. Dazu muss ich in diesem Zusammenhang an das Buch von zwei aus dem Orden ausgetretenen Schwestern erinnern. Es war ursprünglich eine Doktorarbeit und hat den Titel »Wenn Mauern fallen« von Marianne Jansson und Rita Lemmetyinen, zwei Finnen, wie ich schon sagte, 1997 erschienen. 1997. Und sie schreiben auf Seite 211. Es ging in diesem Orden darum, christliches Leben in einem Kloster und in einer Kommunität in dem Sinne zu verwirklichen, dass das Beispiel Christi nachgeahmt wird. Genau das hatten wir in unserem Leben mit großem Eifer versucht, dem Beispiel Christi zu entsprechen. Doch wohin hat uns das geführt? Nicht zur Freude des Evangeliums. Es geschah vielmehr das Umgekehrte. Die Imitatio Christi ist ein menschliches Streben nach Christusähnlichkeit. Das ist ein hohes Ziel, auf das man zulegt. Die Gnade ist schon eigentlich das Ziel. Die Nachfolge kann nur durch den Glauben geschehen, nicht durch Askese und eigene Willensanstrengung. Darin sucht der Mensch letztlich nur seine eigene Verwirklichung. Das war auch das, was ich bei meiner Lektüre über die Imitatio Christi empfunden hatte, nämlich dass da ein Stück menschlicher Verwirklichung dabei ist. Basilea wollte Christus imitieren, nachahmen, doch das Gegenteil kam dabei heraus. Ich füge hinzu, die richtige geistliche Nachahmung kann nur durch den Geistbesitz, die Neuzeugung von oben und die Innewohnung des Christus in uns geschehen. Das ist Voraussetzung zusammen mit dem, was uns der Apostel Paulus vorgelegt hat. Seit meine Nachahmer genauso wie auch ich Christi Nachahmer bin, dieser Filter ist notwendig und überall, wo man mit Paulus arbeitet, ist dieser Filter wirksam. Und das ist die Aufgabe der Leibesgemeinde. Bedenken wir auch, der Herr, unser Herr ist der erhöhte Christus. Einer und dieser ist der Gekreuzigte. Deshalb ist das Nachahmen des historischen Jesus letzten Endes unsinnig. Man befriedigt nur sein Fleisch. Nun muss ich noch zur Kirchengeschichte ergänzen. Die 2000 Jahre, von denen Jakobus sprach, er sagt, jetzt ist die Zeit der Israel beiseite gesetzt, Zeit der Nationen. Er wusste noch nichts von den 2000 Jahren, ich gehe davon aus, wurden ausgefüllt von der paulinischen Botschaft der Leibesgemeinde in Christus. Christus ist das Haupt, wir die Glieder. Die Zeit trug ihre Bedeutung nicht durch die Kirche, obwohl sie das große Thema war und ist. Für Jesus trug sie die Bedeutung durch die Gemeinde. Das sind die 2000 Jahre. Es geht in den 2000 Jahren darum, die Gemeinde Jesu herauszurufen, eigentlich genau die Gemeinde Gottes herauszurufen. Und wenn sie entrückt sein wird, dann wird Christus mit Israel weitermachen. Man hat deshalb auch von der Ekklesia in der Kirche, von der Gemeinde in der Kirche gesprochen. Und so ist es bis heute. Die Kirche ist immer noch ein Schutzraum für die Gemeinde, wenn sie auch oftmals ihr größter Feind war und vielleicht auch wieder wird. Paulus schreibt, ahmt mich nach. Nicht die anderen Apostel. Paulus schreibt, ahmt mich nach. Nicht die anderen Apostel. Warum? Weil wir nicht zum Reichsevangelium gehören, um einmal diesen Begriff zu gebrauchen, der nach dem Zweiten Weltkrieg üblich war. Wir gehören zur Leibesgemeinde mit dem Gemeindeevangelium, dessen Verkündiger der Apostel Paulus war. Heute wird er immer wieder auch in Büchern nach den hebräischen Wurzeln der Gemeinde gefragt und vielleicht auch geforscht. Da muss man aufpassen, dass man nicht die Gemeinde an sich aus dem Blick verliert. Paulus hat neue Offenbarungen bekommen. Da muss man nicht unbedingt in allem nach jüdischen Wurzeln suchen, obwohl es sie gibt, was nicht zu leugnen ist. So, und jetzt kommt eine neue Überschrift. Das Nachahmen Jesu nach der Lehre des Apostels Paulus. Wie sieht das nun praktisch aus? Wie sollen wir nun Jesus nachahmen? Was sagt Paulus? Ein grundlegender Punkt der Nachahmung unseres Herrn ist, gleichgesinnt zu sein mit Jesus Christus. Gleichgesinnt zu sein mit Jesus Christus. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Habt diese Gesinnung in euch. Paulus spricht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Erstens, es geht um unsere Bereitschaft bei der Nachahmung Jesu, den Erniedrigungsweg Christi in dieser Welt zu gehen. Und wenn es sein muss, bis zum Tod, ein schweres Wort, wir sind alle keine Märtyrer, aber es gibt andere, die es sein mussten. Diesbezüglich möchte ich auf ein Buch hinweisen, die Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt von Broadbent, ein uraltes Buch eigentlich, aber es gibt es noch unter einem anderen Titel, ich glaube 2000 Jahre Gemeinde Jesu ähnlich. In meinen Augen ein wichtiges Buch. Aber ich muss auch sagen, mit dem Wandel in Knechtsgestalt geht die Erhöhung in Herrlichkeit einher. Da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern nach der Erniedrigung, nach der Knechtsgestalt kommt eben auch die Herrlichkeitsgestalt. Und zu dieser Gesinnungsgleichheit mit Jesus gehören auch ganz praktische Dinge. Philipper 2, Vers 4. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch, nicht nur auch, auf das der anderen. Wir sollen nichts aus Parteisucht und eitlem Ruhm tun. Wir sollen in Demut einer den anderen höher achten als uns selbst. Da steht in Philipper 2, Vers 4. Wie macht man das? Den anderen höher achten als mich selbst. Indem ich meinen Bruder, meine Schwester, wenn ich ihn oder sie sehe, einfach höher achte als mich und sage, ich muss, darf ihn höher achten als mich selbst. Ich mache mich da einfach kleiner. Ein jeder soll nicht auf das Seine sehen, sondern auch auf das des anderen. Auch ein schwieriges Wort. Denn man hat ja nur eine begrenzte Kapazität, um für andere da zu sein. Jeder an seinem Platz kann ich da nur antworten. Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen und seid nicht klug bei euch selbst. Haltet euch zu den Niedrigen. Es liegt in unserer Natur, dass wir gerne zu den Hohen zählen würden. Wer schmückt sich schon gern mit Niedrigen, nicht wahr? Ich nenne da ein Beispiel, nicht? Da hat eine Familie einen Professor oder irgendwas Besonderes und dann erzählen sie gerne von ihren Verwandten, von dem Herrn Professor. Ja, so ist das eben bei den Menschen. Aber ein unübertreffliches Beispiel im sich zu den Niedrigen halten ist Jesus selbst. Er hat sich eine Gemeinde erwählt aus Menschen, die nicht zu den Hohen und den Edlen der Welt zählen. Das steht in dem berühmten Kapitel 1. Korinther 1, Vers 26. Sodass viele sagen, was zu diesen Christen, zu diesen Einfachen, zu den Gestrigen, den Querulanten und Konservativen soll ich mich halten? Soll ich nicht bei allem mitmachen vor allem? Und heute kommt noch hinzu, soll ich mich halten zu diesen Staatsfeinden, zu den Intoleranten, den Feinden des heutigen Mainstreams mit seinem gegenwärtigen Lebensverständnis, den Feinden der Gleichgeschlechtlichkeit, der Gleichberechtigung der Frau und was man hier noch alles anfügen mag. Jesus hat es selbst so gemacht. Er wird einmal angestaunt werden. Wir werden einmal mit angestaunt werden, dahingehend, was aus diesen Nichtsen geworden ist, nachzulesen in 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Manche Leibesglieder müssen diesen Niedrigkeitsweg bitter durchstehen. Das weiß ich sehr gut. Du kannst dich nicht im Sessel zurücklehnen und sagen, na gut, lieber Gott, dass mir so gut geht. Nein, da muss man eben auch mit dabei sein bei all denen, die diesen Niedrigkeits- und Leidensweg gehen müssen. Er gibt aber auch den Trost und der steht in 2. Korinther 7, Vers 6, der aber die Niedrigen tröstet. Gott tröstete uns. Ich glaube, das dürfen wir alle auch oder viele von uns hier auch sagen. Dazu noch ein Wort von Jakobus, Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen, der Niedrigen aber gibt er Gnade. Da Erniedrigung und Demut sprachlich zusammengehören, man kann mit Erniedrigung und Demut übersetzen, will ich Demut Christi nicht gesondert behandeln. Nur noch ein Gedanke dazu. Was ist eigentlich Demut? Was ist Demut? Demut bedeutet, alles meinem Gott zu überlassen. Ich kann selbst nicht meine Aufgabe durch meine Kraft, Intelligenz, Begabung und so weiter bewerkstelligen, vor allem nicht am Leib Christi. Jesus übergab alles seinem Vater und ordnete sich ganz unter Gottes Führung, so auch wir. Er tat nur das, was er dem Vater tun sah. Das war Jesus. Dazu 4. Mose 12, Vers 3. Jetzt zu Mose. Der Mann Mose war aber sehr demütig. Streichen Sie das Wort sanftmütig aus und nicht revidieren Elberfelder aus. Das Wort Sanftmut gibt es nicht im Alten Testament. Das heißt, sanft heißt Rach, aber das Wort Sanftmut gibt es nicht. Im modernen Hebräisch heißt Rach Lev, das ist sanfte Herz, das ist Sanftmut. Am Alten Testament gibt es das nicht. Sollte ein Hebräer hier sein, lasse ich mich gerne, nein, lass nichts besser leuchten, dann werde ich versuchen, ihn umzustimmen. Also, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Warum? Um dieses hartnäckige Volk Israel zu führen, musste er alles seinem Gott überlassen. Das bedeutet demütig sein. Er wurde es auch. Er hatte keine andere Wahl. Lesen wir nach in 4. Mose Kapitel 11 zum Beispiel. Und dann drittens, Jesus in seinem Gehorsam nachahmen. Dazu einige Schriftworte. Römer 6, 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam? Ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorchet, entweder der Sünde zum Tode oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, und das waren wir alle schon einmal, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben worden seid. Das sind wir, dem Bild der Lehre übergeben und dem wollen wir gehorsam sein. Ich glaube, es ist niemand hier, der da widersprechen möchte. Ein großer Vers ist 2. Korinther 10, Vers 5. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wird die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen. Unter oder in den Gehorsam Christi. und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi nehmen. Probiert's mal aus. Ihr werdet erstaunt sein, was in euch und auch in mir, also ich würde es nicht sagen, wenn ich es gemacht hätte, in mir alles noch drin ist. Gehorsam kann man lernen. Auch darin dürfen wir Jesus nachahmen. Hebräer 5, Vers 8. Dass er, Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Nicht? Und deshalb ein wenig Leiden noch, ein wenig Tränen noch, so heißt es, alle Lied. Dann folgt die Ruhe am kristallenen Meer, haben wir nach dem Krieg gesungen. Ja, auch wir müssen noch etwas leiden, aber dabei den Gehorsam lernen. Eine dritte Überschrift. Paulus, ach, ich wollte noch was dazu sagen. Ein weiterer Punkt, ein vierter. Und das ist das Nicht-Schämen. Da steht in Hebräer 2, Vers 10 und 11, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Anführer ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem vom Vater. Um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, das ist jetzt Jesus gemeint, sie Brüder zu nennen. Wir hatten das vorher schon mal angedeutet. Jesus schämt sich nicht, diese Nichte in dieser Welt Brüder zu nennen. Das ist gewaltig. Und zuvor noch eigentlich Hebräer 12, Vers 2. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Jesus hing unbekleidet am Kreuz. Das war eine Schande und das war eine Scham hoch zwei. Jesus hat das auf sich genommen. Und was steht in Römer 1, Vers 16? Jetzt ist Paulus dran. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Und wie oft schämen wir uns nicht wahr? 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres noch meines, seinen gefangenen Herrn, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Ein ernstes Wort. Wir sollen aber auch bei der Botschaft nicht mit der Tür ins Haus fallen, sage ich immer wieder ab und zu, sondern wir sollen als kluge Kaufleute mit unserem Pfunden wuchern und in Weisheit und Gnade und mit einer Prise Salz unser Wort weitergeben und Jesus weitergeben. Jetzt eine dritte Überschrift. Paulus, wie hat er es gemacht? Wir sollen ihm in der Christus-Nachahmung folgen. Die Nachahmung heißt 2. Timotheus 2, Vers 10. Erstens, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Jesus Christus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das ist Nachahmung Christi. Es kann für uns praktisch heißen, ich bin bereit, hierin den Aposteln nachzuahmen, wann und wo es von mir gefordert wird. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen. Ein schweres Geschäft. Manche haben solche Dinge hart durchlitten. Solche Dinge gehören, kennen wir auch aus Missionsberichten, dass sich ein Missionar aufopfert für diese Gemeinde und dann stirbt frühzeitig vielleicht und er darf die Früchte gar nicht ernten für den Samen, den er gelegt hat. Auch für eine Gemeinde, eine ganze Gemeinde kann es ein solches Erdulden und Durchleiden geben. Das zweite, was Paulus in der Christus-Nachahmung empfiehlt, steht in Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasten tragen heißt das Gesetz Christi erfüllen. Aber ich kann doch nicht die schwere Last von Geschwistern auf mich nehmen. Oder doch? Lasten tragen heißt zuerst im Gebet einstehen. Und ich möchte nicht fragen, euch hier, für wen und wie viele ihr alle im Gebet einsteht und einstehen müsst. Das ist Tragen in der Last Christi. Dass die Last Christi, Jesus bringt, die Last Jesus bringen, unserem Herrn bringen und auf irgendeine mögliche Weise den Betroffenen beistehen. Aber das kann ich natürlich nur im eigenen Wirkungskreis. Sicherlich kann und muss ich für die verfolgte Gemeinde, zum Beispiel in Korea oder China, beten. Und das tun wir alle auch. Aber praktisch kann ich da nicht wenig tun, einmal abgesehen durch meine finanzielle Unterstützung, die ich vielleicht gebe. Lasten tragen kann ich also nur in meinem Wirkungsbereich. Und natürlich muss ich auch die eigene Last auch tragen. Ich muss die eigene Last auch tragen. Und da steht in Galater 6, Vers 5, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Die eigene Last wird leichter, wenn andere Geschwister mittragen. Das ist einfach so, nicht wahr? Mit Lasten tragen ist auch gemeint, für die eigene Gemeinde einstehen, vornehmlich, wie ich schon sagte, im Gebet und durch unsere Mitarbeit und durch unsere Gaben. Paulus spricht auch von der Sorge um alle Gemeinden in 2. Korinther 11, Vers 28. Auch das ist Lasten tragen. Nicht, der hat keine E-Mails bekommen. Aber da kamen es immer wieder, die Brüder haben Berichte von der Gemeinde und der Gemeinde, dort geht schief und dort ist das Gesetz eingebrochen, dort haben die Juden Unfug gemacht und. Das war sein Alltag. Drittens nur zu einem vielleicht schwierigeren Absatz. Aber ich wollte ihn nicht unterschlagen. Es geht um das Festhalten der gesunden Worte des Apostels Paulus, die gehören auch zum Nachahmen. Das Festhalten der gesunden Worte in Glauben und Liebe. Das ist ein nicht ganz leicht auslegbarer Text. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, der Paulusworte natürlich, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Glaube und Liebe sind in Christus Jesus. Hier geht es um das Wort Hypotypus, dem unteren Prägestock bei der Münzprägung. Wie in einen solchen Prägestock sollen die gesunden Worte des Apostels in uns eingeprägt sein. Nicht aus Zwang oder Unmut, sondern in Glaube und Liebe. Und diese sind in Christus Jesus. Dazu noch 1. Timotheus 1, 14. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden. Mit Glaube und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Und die sollen auch in uns sein eigentlich, nicht wahr? Auf diese Weise das Bild gesunder Worte nachzuahmen, da müssen Glaube und Liebe in uns sein. Glaube ist die innigste Verbindung zu Gott, dem Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus. Er bedeutet auch als weitere Bedeutung das Vertrauen. Wem ich glaube, dem vertraue ich auch. Das gehört zusammen, das ist ein Wort. Jesus hat ein unumstößliches Vertrauen in den Vater. Das Vertrauen in seine Verheißungen, gerade auch was ihn betraf. Und er kannte ja das Alte Testament und doch darin, was ihn betraf. Da sagt er zum Beispiel zu seinem Vater im Text des Psalm 118, du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Und er hat es geglaubt und Vater hat es auch so gemacht. In den Psalmen haben wir viele prophetische Aussagen, die Jesus dem Vater vertraut. Das Vertrauen darauf, dass er alles, was er verheißen hat, der Vater, auch herrlich hinausführen wird. Ich denke besonders an Psalm 119, den Lebenspsalm Jesu. Er enthält eine ganze Menge Informationen über das Vertrauen des Sohnes zum Vater. Dazu noch einige weitere unterstützende Worte. Römer 4, Vers 21. Und er, Abraham, war völlig gewiss, dass er Gott, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Abraham. Und so hat auch der Sohn geglaubt und so glauben auch als wir. Nicht wahr? Und Abraham, er war völlig überzeugt gewiss, dass er Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Jawohl, das glauben wir. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Ganz wunderbar. Wir dürfen uns damit einschließen. Es gibt auch andere, die haben das nicht durchgehalten. Darüber werde ich am Samstag noch was sagen. Jesus nachahmen gelingt natürlich nur, wenn wir den Glauben Christi in uns tragen. Jetzt kommt schon wieder Christus ins Spiel. Wir selber sind dazu nämlich gar nicht in der Lage. Das ist eine Grundvoraussetzung. Doch wie kommt der Glaube Christus in mich hinein? Die Antwort steht in der gewaltigen Stelle Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gestorben nämlich. Kreuz mit ihm. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, lebe ich im Glauben und zwar des Sohnes Gottes, so richtig. Ich lebe das, was nachdem ich gestorben bin, mit Christus lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist echter Glaube. Wenn Christus in mir ist, dann lebt auch sein Glaube in mir. Dann ist unser Glaube vollkommen. Das ist das Wunderbare. Das ist das Geheimnis des Glaubens, den Glauben Christi zu besitzen und zu leben. Wir sind in ihm und er in uns, so gelingt Nachahmung. Paulus weist uns darauf hin. Und wie steht es mit der Liebe? Die Liebe in mir ist der Wille, den Liebeszielen Gottes zu vertrauen und heute schon die Liebe Gottes in mir zu leben, verbunden mit der Bereitschaft, sie auch in meine Umgebung zur Geltung zu bringen. Die Liebe ist mir der Wille, den Liebeszielen Gottes zu vertrauen und sie zu leben. Liebe, was bedeutet das? Förderung der Glieder am Leibe Christi, nicht Vernichtung, Aufbau. Liebe bedeutet Auferbauung, nicht Zerstörung. Liebe bedeutet Erziehung und nicht laufen lassen. Erziehung steht in den Sprüchen, und zwar, dass der Sohn gezüchtigt werden muss. Das hören wir heute nicht mehr so gerne. Aber das Kind Gottes muss erzogen werden aus Liebe. Damit es etwas zum Preise seiner Herrlichkeit wird, steht in Epheser 1, Vers 6, haben wir heute schon gehört, und 12. Und dann die Förderung, das ist ein wichtiges Wort. Wir lesen in Philipper 1, Vers 12 und 25. Ich will aber, dass ihr wisset, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. An der Förderung der Gemeinde aus Glauben und Liebe mitzuwirken, das ist Nachahmung Christi, wie sie uns Paulus vorgelebt hat. Noch Epheser 4, Vers 16. Aus ihm Christus wird der ganze Leib zusammengefügt, verbunden durch jedes, ich habe das aus Heinz Schumacher übernommen, den Text, durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Und so wirkt er Christus das Wachstum des Leibes zur Selbstauferbauung in Liebe. Die Liebe Gottes auch in mir lässt den Leib Christi auferbauen durch die gegenseitige Unterstützung jedes einzelnen Leibesgliedes oder wie Elberfelder übersetzt Darreichung. Unser aus Glauben und Liebe geschehene Mitwirkung am Leibe Christi, das ist, um es zu wiederholen, Nachahmung Christi nach dem Vorbild des Apostels Paulus. Noch einmal. Die Liebe Gottes lässt den Leib Christi auferbauen durch die gegenseitige Unterstützung der einzelnen Leibesglieder. Unsere aus Glauben und Liebe geschehene Mitwirkung am Leibe Christi, das ist, um es zu wiederholen, Nachahmung Christi nach dem Vorbild des Apostels Paulus. Und Paulus, er tut alles zur Auferbauung der Geliebten, der geliebten Gemeindeglieder. Und zwar in Christus. Er ist in Christus und wir sind in Christus. Dazu schreibt er in 2. Korinther 12, Vers 19. Wir reden vor Gott in Christus. Alles aber, Geliebte, zu eurer Auferbauung. Das sind nachahmenswerte Worte für die Gemeinde. Noch einmal. Wir reden vor Gott in Christus. Alles aber, Geliebte, zu eurem Auferbauung. Und das wollen wir alle auch tun. Wir sind hier, das ist mir ganz wichtig, dass wir da sind, auch füreinander da sind, zur Auferbauung des Leibes Christi und seiner Zubereitung auf den einen großen Tag seiner Wiederkunft oder Ankunft, beziehungsweise wenn wir ihn begegnen. Ja, und jetzt noch praktisch in der Gemeinde. Ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen aushalten können. Ja, geht's noch, oder? Sonst höre ich auf. Also, wir probieren es mal. So, noch ein paar auflockernde Worte und dann legen wir nachher. Und praktisch in der Gemeinde. Erstes Thessalonicher 1, Vers 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Euer Erwähnen in unseren Gebeten. Unablässig eingedenk eures Werkes des Glaubens, das Werk des Glaubens, und der Bemühungen der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor Gott, unserem Vater. Da hat man die Belehrung durch Paulus umgesetzt und da war er ihnen das entscheidende Vorbild natürlich. Er betet eingedenk eures Werkes des Glaubens. Das ist Paulus Nachahmen. Die Bemühungen der Liebe, das bedeutet untereinander in Liebe verkehren, sich untereinander in Liebe auferbauen, nicht zuletzt durch die gesunden Worte des Apostels. Und dann noch 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Und somit alle gestorben sind, das ist das Hochziel der Liebe. Sie wird sich auswirken in der Vollendung der Gemeinde und dann in der Vollendung der Schöpfung. Die Liebe des Christus drängt uns. Da frage ich uns, drängt uns die Liebe Christi? Die Liebe Gottes hat das Ziel, alles zur Vollendung zu bringen. Wir wirken an jeder auf seine Weise als Glieder seines Leibes in der Gemeinde an diesem Hochziel mit. Und wir wollen auch die alles übersteigende Liebe Gottes und Christi erfassen und leben. Und da gehört noch etwas dazu. Vers 18 in 2. Korinther 5 und 20 und 21. Da steht in Vers 18, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das ist das Angebot nach draußen, lass dich versöhnen mit Gott. Und dann Vers 20 und 21, so sind wir nunmehr Gesandte an Christi statt, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, wir bitten an Christi statt. Das ist jetzt nicht nur Nachahmen, sondern das ist Reden an Christi statt. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir nehmen heute als Stellvertreter, wir sagen anstelle Christi, lass dich versöhnen mit Gott. Und das möge der Herr uns allen in Gnaden schenken. Aber dazu muss noch ein ergänzendes Wort gesagt werden. Das müssen wir nicht krampfhaft tun, sondern wie geschrieben steht. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Geist ist uns dafür gegeben worden. Nein, der Geist hat uns die Liebe Gottes ins Herz gesenkt. Die Aufgabe bleibt, aber Galater 2, Vers 20 und Römer 5, Vers 5, also Galater 2, 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und Römer 5, die Liebe ist ausgegossen in unser Herzen, sind das Werk Gottes für uns in Christus Jesus. Dadurch gelingt das Nachahmen Christi Jesu nach dem Vorbild des Apostels Paulus und das Festhalten der gesunden Worte, die notwendigerweise dazu gehören. Nun habe ich lange gesprochen, wie wir nach den Worten des Apostels Paulus Jesus nachahmen sollen. Nun möchte ich zum Schluss noch etwas über die Nachahmung des Apostels Paulus selbst sagen. 2. Thessalonicher 3, Vers 7. Denn ihr wisst selbst, wie man uns nachahmen soll, denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, So sollen wir Paulus nachahmen, wie er unter den Thessalonichern gewandelt ist. Er ist ordentlich gewandelt. Er hat sich anständig benommen. Ordentlicher Wandel ist grundsätzlich ein Punkt zum Nachahmen. Philipper 3,17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das wollen wir auch tun. Und da dürfen wir auch auf unsere Glaubensväter schauen, wie sie gewandelt sind und wie sie Paulus nachgeahmt haben in ihrem Wandel. Und da dürfen wir uns freuen über so manche Biografie und so manches, was über unsere Brüder und Väter erzählt wird. Vielleicht zwei Bücher, Friedrich Haus, Väter der Christenheit, gibt es wohl immer noch. Wilhelm Busch, Plaudereien in meinem Studierzimmer. Vielleicht kennen Sie diese Bücher. Dazu noch 1. Korinther 10, Vers 32. Seid ohne Anstoß, sowohl Juden und Griechen und der Gemeinde Gottes. Gleich wie auch ich mich in allen Dingen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, auf dass sie errettet werden. Das ist Vorbildfunktion. Nun, welches Bild nach draußen gebe ich ab? Welches geben wir ab? Ein jeder prüfe sich selbst. Und dann soll man nicht noch den eigenen Vorteil suchen. So etwas gibt es auch in der Gemeinde, dass Leute immer wieder ihren eigenen Vorteil suchen. Ob den geistlichen oder den finanziellen, das lasse ich da mal dahingestellt sein. Aber damit müssen wir einfach auch leben, dass es solche Dinge gibt. Und dann ist mir noch etwas wichtig und das ist die Freude. Das nächste, was wichtig ist, die Nachahmung des Paulus in der Freude. Sogar Freude in der Erniedrigung. Paulus freut sich über sein Opfer, Opfer für die Gemeinde, Philipper 2,17. Wie viele haben schon ihr Leben lassen müssen, so auch Paulus, damit das Wort Gottes weitergetrieben worden ist. Nicht? Das kann man in Europa, Amerika finden, das kann man natürlich vor allem auch in der Mission finden. Für alle, die den Erniedrigungsweg gehen, liegt in ihm aber auch die Freude, also in Christus die Freude der Hoffnung, der Herrlichkeit. Das muss ich noch vorlesen. Paulus schreibt darüber in Kolosser 1, Vers 27 und 24. In 24 spricht er von den Leiden für den Leib Christi. Jawohl, das stimmt. Er sagt, ich mache noch mit meinen Leiden die Leiden des Leibes Christi voll. Und dann in Vers 27 offenbart er das große Geheimnis, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das gehört zusammen. Leiden um Christi willen und um der Gemeinde willen, aber dann auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Hebräer 12, Vers 2, dort steht geschrieben, dass duldete das ganze Kreuzesleiden wegen der vor ihm liegenden Freude. Hebräer 12, Vers 2, ich habe den Vers schon einmal gelesen. Das ist auch gleichzeitig Nachahmung des Paulus. Philipper 4, 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Euch das zu schreiben, Philipper 3, Vers 1, nicht verdrießlich. Immer wieder freut euch. Ja, ich habe da hingeschrieben, manchmal schauen wir eher aus, als ob wir mit Griesgramöl gesalbt worden wären, als mit Freudenöl, nicht wahr? Mit Freudenöl gesalbt, Psalm 45, über seine Genossen aus, hat er, wurde der Herr in Freudenöl gesalbt. Ihr habt 1. Thessalonich 1, Vers 6, habe ich auch schon vorgelesen. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ja, das machen uns unsere Brüder in den und Schwestern in der Verfolgung, in den Verfolgungsgebieten vor, dass sie das Wort Gottes in Freuden aufnehmen. Unter welchen Bedingungen und Schwierigkeiten, ich weiß gar nicht, wie Gott das macht, dass seine Gemeinde wachsen lässt in Korea und China und was sonst alles noch für Länder gibt. Aber etwas muss noch gesagt werden. Sich nach Christus ausstrecken, nach Droben ausstrecken, das heißt Nachahmung des Paulus. Philipper 3, Vers 14. Eines tue ich, vergessen was dahin und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist Nachahmung des Paulus, nämlich sich nach droben, sich nach Christus ausstrecken, nach dem Siegespreis. Kolosser 3, Vers 1. Suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist und nicht, was auf Erden ist. Und dann gibt es noch einige Punkte, Philipper 3, Vers 8. Christus gewinnen. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Meine Kindlein, um die ich, Galater 4, 19, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Auch das müssen wir leben und wollen, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Da müssen wir einfach alles lassen, was da hinten ist. Sich nach ihm ausstrecken, ihn erkennen und dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dann kommt noch der Gebetskampf dazu. Kolosser 2, 1, denn ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Paulus hat schon für uns gebetet, nicht wahr? Wir sind Laodicea immer mit Endzeit zusammen, letzte Generation. Ja, die Gemeinde braucht Beter, gerade in der heutigen Zeit. Noch einmal Kolosser 1, Vers 24, das Leiden. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Das muss ich einfach noch erwähnen. Ich bin der Meinung, wir tun das auch, ein jeder auf seine Weise. Denn weder Jesus noch Paulus haben Krebs, Alzheimer, eine Behinderung, eine seltene Krankheit oder dergleichen. So wird jedes Glied am Leibe Christi eingebaut, passend gemacht und bringt einen Beitrag auch am Anteil der Leiden Christi. Dieser Meinung bin ich und die gebe ich auch weiter. Paulus hatte noch ergänzt, was am Leibe fehlt, aber jedes einzelne Glied, wo es eingebaut ist, ergänzt auch das. Und dann sehnt sich Paulus, Philipper 1,8, mit der innersten Regung Christi nach uns. Nach den Brüdern. Er sehnt sich, denn Christ, Gott ist mein Zeuge, wie ich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und so sollen wir uns auch nach den Brüdern und Schwestern sehnen. Aber Christus sehnt sich auch nach mir. Das hat Adolf Heller so betont. Ihr wisst gar nicht, hat er gesagt, wie sich Christus nach seiner Gemeinde sehnt. Ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir leben in alle nur hier unten unser Leben und in guter geistlicher Weise. Aber man denkt gar nicht daran, dass sich Christus nach uns sehnt. Und deshalb muss ich mich zu ihm ausstrecken und wollen, dass ich Christus gefalle. Dann schreibt er noch in 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Er sei in deren Mitte gewesen, zart wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Wir müssen unsere Vorstellung über Paulus korrigieren. Er war nicht der Fanatiker, sondern er war ein Seelsorger, ein zarter und weiser Mann, der die Gemeinde getragen hat. Ich sage mal, steht nicht so auf seinen Schultern. Ja, kehren wir nochmal zurück und dann bin ich bald zu Ende. Am Anfang habe ich 2. Timotheus 3, Vers 10 gelesen. Du aber bist genau gefolgt meiner Lehre, meinem Betragen, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, aber auch meinen Verfolgungen und meinen Leiden. Das sind 9 Stücke. Einige davon haben wir angesprochen, nicht alle. Jeder kann sich nun selbst prüfen, wer dieser Aufforderung des Paulus nachkommt. sei meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und nun die letzten Sätze noch. Vom Nachahmer zum Vorbild. 1. Thessalonicher 1,7, sodass ihr, die Thessalonicher, allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden sind. Und so wünsche ich es uns. Und so wünsche ich es uns allen, auch mir. Nun könnten Kritiker auf mich zukommen und sagen, du hast auf Paulus verwiesen. Du hast Paulus groß gemacht. Du musst Jesus groß machen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe dem Vorbild des Paulus, wie es uns die Schrift sagt, Jesus groß gemacht. Und das wünsche ich uns allen, dass das uns durch die Gnade Gottes und die Innewohnung des Christus, die Innewohnung des Geistes gelingt, Christus nachzuahmen, wie uns Paulus es vorgelebt, vorgemacht und eben in seinem Wort geschrieben hat. Der Herr segne uns miteinander. Amen. Und jetzt
bist du alles zu geben?
Ja. Herr Jesus, habe du Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist und hast ein sündloses Leben geführt. Und bist uns ein Vorbild geworden in deinem Wandel, deinem Denken, in deiner Beziehung zum Vater, in deiner ganzen Gesinnung. Nun schreibt Paulus, dass wir das nachahmen dürfen. Die Gesinnung Christi sei in uns. Ja, wir leiden oft genug unserem Fleisch und unserem Fleisch und unserem Blut, unserer Veranlagung, unserer Erbmasse. Und vielleicht, was wir einmal früher getrieben haben, dass wir das nicht mehr aus uns herauskriegen, auch wenn wir gläubig sind und dir nachwandeln. So wie auch Paulus das gesagt hat. Immer wieder hat er gesagt, ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber wir dürfen dir alles, alles, alles hinlegen. Und dürfen vergessen, was da hinten ist. Und dürfen uns ausstrecken ganz nach dir. Und dürfen dem Ziel entgegengehen, dem, was vorne ist. Christus, Christus beim Vater, das suchen, was droben ist. Und das mögst du uns schenken und dass wir das lernen in diesen Tagen, dass wir einfach auch so bereit gemacht werden für deine Ankunft, bereit gemacht werden für dein Leib, jeder an seinen Platz so passend gemacht, wie er hineinpasst oder wie sie hineinpasst. Und dann sind wir Glieder am Leib und leben miteinander und nebeneinander. Da mögest du uns die Liebe schenken, dass wir einander uns aushalten und tragen können und dass wir miteinander leben können. Ja, nun schließe uns ein in deinen Frieden. Segne uns diesen Abend noch und diese Nacht, geh mit uns und gib uns ein fröhliches und freudiges Erwachen. Und lass uns das Bild gesunder Worte auch vor Augen treten. Jeder muss da sein eigenen Plan vielleicht machen, seinen Katalog, dass wir ein Bild gesunder Worte haben. Ja, das mögst du uns schenken. Und dann segne auch das Wort, das wir hören in diesen Tagen. Und dann warten wir auf dich, dass auch diese Tage, wie man manches Mal sagt, in deinem Buche gefunden werden. Segne uns miteinander, all die uns angefohlen sind, alle, die wir zurückgelassen haben vielleicht und alle, die Häuser hin und her. Du möchtest sie alle segnen. Und nicht vergessen wollen wir diesen Ort, dieses Haus. Ach, und unsere Regierung und Obrigkeit legen alles in deine Hände. Und die ganze Welt legen in deine Hände, die im Argen liegt. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.